Für mich ist es immer ein starkes Signal, wenn ein Kind aus eigenem Antrieb dranbleibt und also so im Flow ist und einer Sache auf den Grund gehen möchte.
Karg Perspektiven. Bildung, Begabung, Potenziale. Der Podcast der Karg Stiftung.
Herzlich willkommen zu Karg Perspektiven, Bildung, Begabung, Potenziale, dem Podcast der Karg Stiftung. Hier sprechen wir einmal im Monat über Hochbegabung und über die Frage, wie Bildung so gestaltet werden kann, dass das Recht auf Bildung für alle Kinder und Jugendlichen eingelöst wird. Mein Name ist Mirko und ich bin Teil des Podcast-Teams der Karg Stiftung und heute Ihr Gastgeber hier bei Karg Perspektiven. In Folge 2 sprechen wir mit Kerstin Schmidt. Kerstin leitet das COD-Familienzentrum für inklusive Begabungsförderung in Hannover-Mittelfeld. Das Familienzentrum ist eine der ersten Einrichtungen in Deutschland, die sich bereits seit den 1990er Jahren mit inklusiver Begabungsförderung im frühkindlichen Bereich beschäftigt. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Begabungen im Kita-Alltag sichtbar werden und wie Kinder von Anfang an individuell begleitet werden können. Liebe Kerstin, hallo und herzlich willkommen. Zu Beginn wollen wir dich und vor allem deine Tätigkeiten im Bereich der Begabungsförderung besser kennenlernen. Magst du dich und eure Einrichtung kurz vorstellen? Was bedeutet Begabungsförderung für euch als Kita heute ganz konkret?
Gerne stelle ich mich und unsere Einrichtung vor. Mein Name ist Kerstin Schmidt. Ich bin Sozialpädagogin, Early Excellent Beraterin und Begabtenpädagogin und arbeite seit inzwischen 20 Jahren im COD Familienzentrum für inklusive Begabungsförderung, das ich seit 10 Jahren leite. Das ist ein Ort, der mich fachlich und persönlich geprägt hat. Unser Familienzentrum widmet sich der Betreuung, Bildung und Förderung von begabten und entwicklungsschnellen Kindern in inklusiver Weise und wurde als erste Modellkita deutschlandweit gemeinsam mit der Karg-Stiftung 1995 gegründet. In unserem Familienzentrum werden 118 Kinder betreut. Es gibt eine begabungspsychologische Beratungsstelle, sowohl für externe als auch für interne Kinder, die sich auf Hochbegabung auch spezialisiert hat. Und eine Kinderakademie Fantastikus, die Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren ermöglicht, in kleinen Gruppen ihren Interessen vertieft nachzugehen. Okay. Und durch unsere langjährige Erfahrung mit hochbegabten Kindern ist es unserer Einrichtung eine Herzensangelegenheit, das Wissen und die Erfahrung im Bereich hochbegabten Förderung an andere Fachkräfte weiterzugeben. Zugleich möchte sich unsere Einrichtung natürlich auch stetig weiterentwickeln und dazu beitragen, dass möglichst alle Kinder gleiche Bildungschancen haben und unabhängig von individuellen Faktoren wie Gender, ethischer oder sozialer Herkunft. Ja. In unserem Familienzentrum haben wir 26 verschiedene Nationen und 27 Sprachen werden gesprochen. Ui. Wir machen immer am Tag der Muttersprache gibt es eine Umfrage. Mhm. Und hier Modelle zu entwickeln, wie kann das gelingen, ist eine Vision unseres Familienzentrums. Ja. Und in Kooperation mit der Karg-Stiftung entstand auch so als übergeordnetes Ziel, Begabungsgerechtigkeit in Kitas zu entwickeln, sowie Grundlagen für deren Verbreitung zu erarbeiten.
Ihr arbeitet schon seit vielen Jahren mit einem klaren Schwerpunkt auf Begabungsförderung. Welche Bedeutung hat dieser Fokus für eure tägliche pädagogische Arbeit?
Das ist eine total spannende Frage. Und ehrlich gesagt, der Fokus auf Begabungsförderung ist für uns nicht einfach ein Schwerpunkt, sondern im Grunde genommen eine Haltung, mit der wir jeden Tag starten. Ja. Und das bedeutet, also wenn man so viele Jahre mit hochbegabten Kindern in Berührung gekommen ist, dann merkt man, okay, das ist jetzt hier nichts Elitäres, nichts Abgehobenes, sondern Begabungen schlummern eigentlich überall. Und da ist es vielmehr wichtig, auf die Potenziale zu gucken und weniger auf Defizite, um dann auch wirklich individuell fördern zu können.
Wenn wir über Begabungen im frühen Kindesalter sprechen, geht es oft weniger um klar erkennbare Leistungen, sondern vielmehr um Interessen, Neugier und individuelle Denkweisen. Kinder zeigen früh, was sie beschäftigt, was sie fasziniert und wie sie sich die Welt erschließen. Gerade im Kita-Alltag stellt sich daher die Frage, wie können pädagogische Fachkräfte die unterschiedlichen Potenziale wahrnehmen und so begleiten, dass sie sich entfalten können? Kerstin, woran merkst du im Kita-Alltag, dass ein Kind besondere Interessen, Stärken oder Denkweisen zeigt?
Ganz oft sind es eher die leisen alltäglichen Momente. Kinder, die sich ungewöhnlich lange mit einer Sache beschäftigen, die immer wieder nachhaken, Dinge hinterfragen oder Lösungen finden, auf die andere gar nicht so kommen.
Ja.
Im ersten Moment. Und manche Kinder denken extrem vernetzt. Andere zeigen deutliche Entwicklungsvorsprünge in einzelnen Bereichen. Und manchmal kann es sich auch darin zeigen, dass ein Kind beispielsweise nicht mitmacht, weil es innerlich vielleicht schon längst ganz woanders ist.
Ah, ja.
Und schon viel weiter in seinen Gedanken und schon beim nächsten Schritt beispielsweise. Und für mich ist es immer ein starkes Signal, wenn ein Kind aus eigenem Antrieb dranbleibt und also so im Flow ist und einer Sache auf den Grund gehen möchte, dann gucke ich ganz besonders hin.
Okay, ja. Kannst du das an einem konkreten Beispiel aus eurem Alltag festmachen?
Ja, sehr gerne, das kann ich. Ich denke an ein Kind, das hat sich wochenlang mit Bausteinen beschäftigt.
Ja.
Und während andere Kinder zum Beispiel Türme bauten, hat dieses Kind angefangen, symmetrische Konstruktionen zu planen, hat ausprobiert, warum etwas kippt oder hält. Es hat seine Bauwerke kommentiert, also wie schon fast wie so ein kleiner Ingenieur. Also hat er immer gesagt, das geht gar nicht oder das Gewicht ist falsch. Und in dem Ganzen war jetzt nicht so ein höher, schneller, weiter, sondern ich würde fast sagen, schon fast so ein beinahe tiefes Verstehen von Statistik im Kita-Alter.
Wow.
Und das wäre in so einem angeleiteten Angebot auch nicht so sichtbar geworden.
Mhm.
Ich denke auch an einen Jungen, der konnte das gesamte Straßenbahnnetz aus Hannover auswendig.
Mhm.
Und wenn wir irgendwo hin wollten, konnten wir ihn immer fragen, wo müssen wir lang? Dann hat er uns genau gesagt, du musst jetzt die 9 nehmen und dann fährst du bis dahin. Und also es war total spannend. Oder jetzt gerade vor ein paar Tagen bin ich in eine Gruppe gegangen und hat mir ein Junge die Frage gestellt, Frau Schmidt, was ist 4x7? 4x7, du weißt das doch, ne? Das ist 28. Und ich musste auch einen kleinen Moment, und dann habe ich gedacht, okay. Und war natürlich auch deutlich überrascht. Also der Junge ist gerade 5 geworden und war eben am Multiplizieren.
Ja.
Und ich sollte ihm dann lauter Aufgaben stellen. Und es hat auch mich ins Staunen gebracht. Oder ich weiß auch noch, ein 4-jähriges Mädchen, daumenlutschend, haben wir einen Ausflug gemacht und das Mädchen hat über Kopf gelesen. Und das sind alles so Dinge, die sind mir einfach im Gedächtnis geblieben.
Wo du gerade das Hannoveraner Straßenbahnnetz erwähnst. Ich war vorletztes Jahr im Urlaub in Italien, da haben wir eine Familie kennengelernt und das Kind war auch 4 und konnte alle Bushaltestellennamen aus Köln auswendig sagen und wusste, welche Buslinien dort fahren.
Ja.
Das war durchaus beeindruckend.
Ja. Ja, ja, bei dem Jungen mit dem Straßenbahnnetz war es tatsächlich auch so, der kam zu uns in die Einrichtung aus einer anderen Kita und die Mama kam einfach aus einem sehr bildungsarmen Umfeld.
Ja.
Sie kam aus einer anderen Kita, der Junge ist nicht ernst genommen worden und kam mit einem Integrationsstatus auch zu uns.
Mhm.
Und als sie sich vorgestellt hat, hatte so eine Zaubertafel dabei, hat dann erstmal seinen Namen geschrieben und hat unsere Sekretärin gefragt, wie heißt du? Sie hat dann ihren Namen gesagt und hat da den Namen auch aufgeschrieben.
Ja.
Da haben wir schon gedacht, okay. So, dann ging das mit dem Straßenbahnnetz weiter und wir haben dann tatsächlich auch mit der anderen Kita nochmal telefoniert und also wie es auch dazu kam, dass der Junge, dass es nicht gesehen worden ist, diese Hochbegabung. Ne?
Okay.
Und er einfach auch schon einen gewissen Leidensweg hinter sich hatte.
Gut, dass er zu euch gekommen ist.
Ja. Er hat dann echt eine tolle Entwicklung noch gemacht.
Schön. Es gibt ja das Konzept des freien Spiels. Was ist das genau? Und welche Rolle spielt diese Art der Beschäftigung dabei, besondere Begabungen sichtbar zu machen?
Also freies Spiel ist für mich von zentraler Bedeutung, von essentieller Bedeutung für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes.
Mhm.
Weil beim freien Spiel zeigen Kinder, also was interessiert sie wirklich? Sie machen nicht das, was der Erwachsene jetzt gerade unbedingt möchte. Der Erwachsene tritt eher in den Hintergrund, ist Beobachter. Und ja, die Kinder können im freien Spiel scheitern, ausprobieren, wiederholen, vertiefen, lernen, selbstbestimmt ihre Dinge voranbringen. Und von daher, Begabung zeigt sich selten im schnellen Ergebnis, sondern eigentlich eher in der Ausdauer, im Fordern und im eigenen Weg.
Mhm.
Also den eigenen Weg zu gehen. Und das gelingt natürlich besonders im freien Spiel. Und wenn wir dieses freie Spiel nicht zu sehr unterbrechen oder verplanen, dann, weil wenn wir das tun, dann übersehen wir genau diese Prozesse.
Mhm. Kerstin, nimm uns doch mal mit in eure Kita-Räumlichkeiten. Wie gestaltet ihr Umgebung und Spiel so, dass Kinder ihren Interessen vertieft nachgehen können?
Also wir haben unterschiedliche Dinge. Also ich denke zum Beispiel an Projektarbeit, an unsere Lernwerkstatt, an unser Kurssystem und auch vor allem an unsere Kinderakademie. Mhm. Und in meinem täglichen Grundgang durch die Einrichtung sind mir zum Beispiel Beschäftigungen, die ich gerade so vor Augen habe, da beschäftigt sich zum Beispiel ein Kind mit Magneten. Ein vierjähriges Mädchen beginnt, sich ganz, ganz intensiv damit zu beschäftigen. Dann entstehen Fragen, warum haften die durch Papier? Mhm. Dann wird die Umgebung so gestaltet, also wir beobachten das.
Ja.
Und gucken dann, dass wir Enrichment-Angebote, also dass wir das Ganze so ein bisschen anreichern, die Lernumgebung. Ja. Dann beschaffen wir Bilder über Magnetfelder. Das Mädchen hat die Möglichkeit, es entsteht ein kleines Projekt, also Projektarbeit. Intrinsisch motivierte Projekte sind ganz elementar in unserer Arbeit. Und ja, dann kann das Mädchen das Wissen, was sie da hat, über die Magnete eben auch weitergeben an die große Gruppe. Ich hatte jetzt eine Geschichte vor Augen, da wurde sich mit philosophischen Fragen beschäftigt, über Freundschaft, über Gefühle. Auch daraus ist dann ein Projekt entstanden und dann wird die Lernumgebung entsprechend angepasst. Mhm. Genau, und vielleicht auch nochmal so elementare Dinge, wie dass natürlich alle Materialien stehen frei zur Verfügung. Kinder können entscheiden, welchen Aktionsraum wählen sie. Mhm. Habe ich Lust, jetzt in die Bücherei zu gehen? Möchte ich nach draußen? Möchte ich meinen Bewegungsdrang? Habe ich jetzt dazu Lust? Und da ist natürlich Partizipation spielt eine ganz große Rolle. Selbstwirksamkeit ist da so ein Schlagwort.
Ja.
Ne, selber zu entscheiden, okay, daran nehme ich jetzt heute teil. Die Kursangebote, von denen ich vorhin berichtet habe, da ist es so auch stärkenorientiert, gucken, dass die pädagogischen Fachkräfte verschiedene Projekte anbieten, verschiedene Kurse anbieten, die offen gestaltet sind. Und dann wird eben gefragt, okay, wer hat denn Lust heute auf Nein heißt Nein? Wer hat Lust, mit in den Wald zu kommen?
Ja. Und bei euch herrscht ein offenes Konzept in der Kita?
Nein, wir haben ein teilgeöffnetes Konzept.
Okay.
Also wir arbeiten in festen Gruppen. Mhm. Und es ist aber so, wir sind 2017 Familienzentrum geworden von der Stadt Hannover. Mhm. Das ist auch eine Vorgabe. Die Einrichtung öffnet sich nach innen und außen. Mhm. Und das bedeutet, wir arbeiten ganz, ganz viel an unserer Haltung. Und es ist so, wenn ich zum Beispiel morgens auch durch die Räume gehe, die Türen sind alle offen. Mhm. Und da ist selten, dass ich dann auch die Kinder da treffe, die da wirklich liegen. Also die Kinder können frei in den Gruppen spielen.
Okay.
Und wir haben zusätzlich, dadurch, dass wir einfach auch ein tolles Raumangebot haben, das muss ich einfach so sagen, können wir so ein Stückchen beides fahren. Also ne, wir haben einen großen Kreativraum, wir haben eine Werkstatt, wir haben eine Bücherei, eine große Halle, wo dann die Kinder wirklich, also sie haben quasi ihre Gruppe und können dann von da aus dann aber auch in die Aktionsräume gehen und dann zusätzlich eben noch an den Kursangeboten teilnehmen.
Mhm. Spannend.
Und das ist natürlich eine tolle Sache, muss ich einfach auch sagen.
Ja, schön. Ihr arbeitet seit 2017 nach dem Early Excellence Ansatz. Was ist eurer Ansicht nach das Besondere daran und warum passt dieser Ansatz gut zu eurem Verständnis von Begabungsförderung?
Also das ist eine Frage, da kann ich richtig ins Erzählen kommen. Genau, weil das ist gut. Also genau, seit 2017 arbeiten wir nach diesem Early Excellence Ansatz und was uns daran von Anfang an begeistert hat, das ist diese klare Haltung, jedes Kind ist exzellent, Punkt.
Mhm.
Und für uns auch, jedes Kind hat Begabung, Punkt. Mhm. Ne, von daher also diese Verknüpfung und das ist eben nicht nur so ein netter Leitsatz für die Wand, sondern das ist im Grunde genommen eine echte Arbeitsgrundlage.
Mhm.
Und Early Excellence geht eben davon aus, dass jedes Kind hat Kompetenzen, Interessen, Potenziale. Und das unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialem Hintergrund.
Ja.
Und genau das trifft sich eins zu eins mit unserem Verständnis von Begabungsförderung. Für uns bedeutet Begabungsförderung nämlich nicht, wir suchen die Besonderen heraus, sondern jedes Kind hat etwas Besonderes.
Man muss es nur herauskitzeln oder
finden. Genau, man muss es nur herauskitzeln. Und was uns bei diesem Early Excellence Ansatz im Grunde genommen ganz besonders wichtig ist, das sind drei Punkte. Das ist einmal so dieser ressourcenorientierte Blick und die individuelle Lernförderung war uns sowieso schon immer wichtig, auch bevor wir uns entschieden haben, nach diesem Ansatz zu arbeiten. Und wir dokumentieren also denn eben nicht in erster Linie Defizite, sondern die Stärken, die Potenziale. Wir arbeiten nach einem ressourcenorientierten Beobachtungsverfahren. Wir gucken, okay, in diesem Beobachtungsverfahren, wo zeigt das Kind Engagiertheit? Ja. Wo sind überhaupt seine Interessen? Und wir versuchen dann ganz individuell Angebote für dieses Kind zu erarbeiten.
Okay.
Ne, da ist es dann auch wirklich so, 3 Fachkräfte beobachten ein Kind, dann setzen die 3 Fachkräfte sich zusammen und dann wird ganz individuell ein Angebot für dieses Kind erarbeitet, entsprechend seiner Stärken und Potenziale.
Ja.
Genau, und wir greifen dann eben diese Interessen auf, stellen Materialien bereit, geben Impulse, aber ganz wichtig, wir lassen eben auch den Raum für Eigeninitiative und vor allem für auch Mitbestimmung.
Mhm.
Und wieso passt das nun so gut zu unserem Verständnis von Begabungsförderung? Weil beides eigentlich von der Haltung ausgeht, Vertrauen in die Entwicklungskraft des Kindes zu haben.
Mhm. Haltung auch im Hinblick auf die Fachkraft.
Die Haltung, das Kind kann das. Also
ja, okay.
Erstmal so, ne? Das Kind hat die Kraft, kann sich entwickeln. Und Begabung zeigt sich dann ja nicht immer laut und spektakulär, sondern manchmal ja auch leise und in Konzentration. Ja, und dadurch, dass der Ansatz davon ausgeht, dass jedes Kind begabt ist und alle Kinder im Hinblick auf ihre kognitive Entwicklung und spezifischen Potenziale gefördert werden sollten, bedeutet das zugleich, dass in diesem System hochbegabte Kinder erkannt werden und entsprechend ihrer Kapazitäten gefördert werden können.
Okay.
Und sie haben genau wie alle anderen Kinder die gleichen Chancen. Und das bedeutet auch, dass sie in ihren Bedürfnissen gefördert werden und nicht wie allzu häufig, nämlich an Schulen oder auch an Kitas, nicht gebührend berücksichtigt werden. Und dann im negativen Fall natürlich Störungen entwickeln, weil sie nach Möglichkeiten suchen, mit ihrer Situation des Nicht-Verstanden-Werdens und vor allem Nicht-Gesehen-Werdens individuell umzugehen.
Ah ja.
Dann ist es so, bei dem Early Excellent Ansatz ist es so, die Einrichtung öffnet sich in den Stadtteil.
Ja.
Und das bedeutet, dass dieser Ansatz versteht Bildung als gemeinschaftliche Aufgabe. Eine Kita ist hier kein geschlossener Raum, sondern eher Teil eines lebendigen Netzwerkes.
Ja.
Und das heißt ja, das Kind lernt nicht nur im Gruppenraum, sondern eigentlich im gesamten Sozialraum. Und mit Hilfe unserer Kinderakademie, Fantastikus, können wir hier einfach eine total kraftvolle Ressource für diesen Stadtteil sein.
Mhm.
Und das ist im Grunde genommen auch eine ganz schlaue Sache, sage ich jetzt mal so, weil Kitas sind eigentlich tolle Einrichtungen mit vielen Räumlichkeiten und die einfach mehr zu nutzen, auch für Stadtteile, gerade wenn man so im Brennpunkt liegt und da einfach auch Angebote anzubieten. Das ist natürlich eine tolle Sache. Bei uns in Mittelfeld beispielsweise, da gibt es keinen Sportverein, die Bücherei ist geschlossen worden und so haben wir jetzt eine Familienbücherei für den Stadtteil konzipiert.
Ja.
Mit der Kinderakademie erreichen wir eben über 200 Kinder, die an den Angeboten teilnehmen können, auch da auch mit Hilfe der Karg-Stiftung durch das Modellprojekt. Das ist echt eine großartige Sache, muss man einfach so sagen, und eine riesen Ressource für den Stadtteil. Gerade in der Kinderakademie als Bildungseinrichtung erleben auch hochbegabte Kinder sich als Teil einer vielfältigen Gemeinschaft, in der auch ihre Interessen ganz selbstverständlich Platz haben. Und so ist es eben, dass der Early Excellent Ansatz für uns ist es einfach die passende Ergänzung als Instrumentarium zu unserem bestehenden Konzept der inklusiven Begabungsförderung. Denn Begabungsförderung und vor allem die innere Haltung, Individualität wahr und ernst zu nehmen und entsprechend zu fördern, das passt im Grunde perfekt. Und so arbeiten wir eben auch im Team einer Kultur der Wertschätzung und der Chancengerechtigkeit. Und es geht eben nicht darum, Kinder zu machen, sondern ihnen Räume zu geben, ne, in denen sie zeigen können, wer sind sie eigentlich, und das ist für uns bis heute unglaublich stimmig.
Und welche Rolle haben die Eltern dabei?
Was natürlich auch ganz besonders wichtig ist in dem Konzept, wenn man nach dem Early Excellent Ansatz arbeitet, dass man ganz eng mit den Eltern und Familien zusammenarbeitet. Diese Säule vom Early Excellent Ansatz heißt, Eltern sind die Experten ihrer Kinder. Und das bedeutet, das passt im Grunde genommen für uns auch perfekt zur Begabungsentwicklung, dass die nicht isoliert in der Einrichtung passiert, sondern Begabungsförderung versteht sich eben im Zusammenspiel von Familie und von dem pädagogischen Umfeld.
Mhm.
Und deswegen ist das natürlich auch eine ideale Ergänzung. Die Eltern sind sehr willkommen bei uns in der Einrichtung. Wir haben ein großes Elterncafé und die Eltern können sich mit einbeziehen.
Ja.
Es gibt internationales Kochen beispielsweise. Wir haben viele Familien, die kommen aus Ghana.
Mhm.
Jetzt gerade aktuell gibt es gerade ghanäisches Kochen.
Mhm.
Auch da passiert einfach im Grunde genommen ganz viel auch unter den Eltern. Vorurteile werden abgebaut. Es entsteht sogar ein Stück weit, ist das auch die Förderung von demokratischem Denken,
ja.
Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Oder Eltern, die einfach Potenziale mitbringen. Wir haben eine Mutter, die kann ganz, ganz toll nähen. Die ist jetzt Dozentin in unserer Kinderakademie und näht die tollsten Sachen mit den Kindern. Wird auch im Rat gefragt von Eltern, von Kindern.
Ja.
Das ist wirklich eine sehr bereichernde Sache. Wir haben also in der Mitte unserer Einrichtung im Grunde genommen gibt es ein großes Elterncafé mit da können die Eltern sich einen Kaffee ziehen, können sich hinsetzen, können sich tagsüber aufhalten und sich austauschen. Und das ist natürlich einfach.
Heißt, wenn ich in eurer Einrichtung bin, treffe ich jeden Tag unterschiedliche Eltern an?
Ja.
Ja.
Ja. Also unterschiedlich und manchmal natürlich auch die gleichen.
Die gleichen, ja.
Also,
ja.
Haben wir natürlich auch manche, die das sehr genießen,
ja, ja.
Und die da auch schon ein Ritual haben und die immer zu einer gewissen Uhrzeit da sitzen, um vielleicht noch irgendwie eine gewisse Zeit auch zu überbrücken, bevor sie dann zur Arbeit müssen. Andere haben sich auch verabredet. Wir haben eine Stadtteilmutter, die kommt aus Ghana und das ist so ein bisschen unsere Brücke. Also die bildet auch so eine Brücke, auch gerade jetzt so zu den afrikanischen Familien.
Mhm.
Und die unterstützt aber auch alle Familien, gerade wenn jetzt so Fragen sind, zum Beispiel wenn Hilfe benötigt wird, um Anträge auszufüllen.
Ja.
Wo kann ich mein Kind gegebenenfalls besser fördern, wenn es um Frühförderung geht. Und da unterstützt sie einfach, die sitzt im Elterncafé und die Eltern können sie immer fragen. Und auch das ist eine riesige Ressource. Das muss man einfach so sagen.
Und eine großartige Bereicherung für eine Einrichtung.
Ja, total. Ja. Total.
Sehr schön. Was kann ich mir denn ganz konkret unter der Kinderakademie Fantasticus vorstellen?
In der Kinderakademie Fantasticus können Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren in kleineren Gruppen ganz vertieft ihren Interessen nachgehen. Wir haben externe Dozenten, die wirklich tolle Angebote machen.
Ja.
Wir haben zudem aber auch eine Kinderbefragung gemacht, was wünschen sich denn die Kinder?
Ja.
Und wir haben von Nähprojekten über, es gab ein Weltraumprojekt, also es gab einen Weltraumkurs, dann gab es Spanisch kochen, Chinesisch gibt es im Moment, Chinesisch lernen, dann gibt es Zauberei und Seifenblasen, kreative Angebote, eine Medienwerkstatt, wo ganz viel zum Thema Robotik gemacht wird.
Wow.
Und das Besondere an dieser Kinderakademie ist, dass die Kurse für die Familien kostenfrei sind.
Ach ja.
Und in der Vergangenheit war das mal sehr kostenintensiv, muss man einfach so sagen, weil sich das auch sonst nicht refinanziert hätte. Und jetzt wird es kostenfrei angeboten, weil es einfach auch dann zu dem Konzept des Familienzentrums passt, eine gewisse Bildungs- und Begabungsgerechtigkeit herzustellen, auch für Familien, die sich eben so einen Kurs nicht leisten können. Und da muss man wirklich sagen, das wird so gut angenommen. Und wir haben von internen Kindern, aber auch wirklich von Kindern aus dem ganzen Großraum Hannover, wir arbeiten auch mit der DGHK, der Deutschen Gesellschaft für das hochbegabte Kind zusammen. Auch die haben unser Newsletter mit den aktuellen Kursen, wo wir dann auch wirklich auch Eltern mit ihren hochbegabten Kindern, die zu uns kommen und dann auch wirklich aus dem Umland, die weite Strecken zurücklegen, damit ihre Kinder an den Kursen teilnehmen können. Und das ist eigentlich eine tolle Sache.
Ja, gerade auch im Hinblick auf die Bildungsgerechtigkeit,
genau.
Jedem Kind sozusagen das zu ermöglichen.
Genau.
Das ist sehr schön. Kinder bringen ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen, Entwicklungsgeschwindigkeiten und Bedürfnisse mit. Wie geht ihr im Alltag damit um, ohne einzelne Kinder aus dem Blick zu verlieren?
Ja, also das ist wirklich, muss man sagen, das ist eine der zentralen Fragen im Kita-Alltag. Wenn ich morgens in die Einrichtung komme, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann begegnen mir ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz viele unterschiedliche Temperamente und unterschiedliche Entwicklungen von Kindern mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und genau das macht eigentlich ja unsere Arbeit zum Teil herausfordernd, aber das ist auch das Besondere und das, was auch Spaß macht, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und das ist unglaublich spannend. Und was uns im Alltag dabei hilft, das ist erstmal die Haltung. Wir vergleichen, also wir gucken, bemühen uns darin, Kinder nicht zu vergleichen mit anderen Kindern, sondern jedes Kind wird mit sich selbst verglichen. Und da dann auch wieder so die individuelle Förderung, die im Grunde genommen ja das zentrale Thema auch daran ist, ne? Und genau, wirklich zu gucken, wo steht das Kind? Was sind die nächsten Schritte? Was zeigt es gerade? Was sind die Grundbedürfnisse? Und wenn ich das jetzt so anhand am Angebot, zum Beispiel im Kreativbereich, dann gibt es da eben ein Kind, das klebt 3 Schnipsel auf dem Papier und das andere, das plant ein ganz aufwendiges Kunstprojekt. Aber beides ist eben Entwicklung.
Ja.
Dann ist es eben so, wir nehmen uns ganz bewusst Zeit im Freispiel, in Übergangssituationen und gucken da natürlich auch immer wieder auch mit Hilfe von dem ressourcenorientierten Beobachtungsverfahren, was ich ja gerade schon, was ich so ein bisschen erwähnt habe, um dann wirklich diese individuellen Angebote für die Kinder auch zu stricken.
Okay.
Aber auch durch unser Kurssystem oder auch die Kursangebote der Kinderakademie Fantastikus. Auch hier haben dann die Kinder, können dann gucken, okay, was ist hier gerade mein Thema und wo möchte ich jetzt gerade dem vertieft nachgehen? Oder ich bin gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt im Freispiel und ich baue gerade eine Riesenkonstruktion und möchte das auch weiterbauen und habe da jetzt, ne, möchte an keinem Kursangebot teilnehmen, dann ist das auch völlig in Ordnung.
Ja, schön.
So hat das Kind im Grunde genommen die Möglichkeit, zum einen vertieft in einer kleinen Gruppe zu lernen, aber auch natürlich die große Gruppe als Lernbereich für sich wahrzunehmen.
Ja, und wenn du an individuelle Förderung denkst, gibt es ein Beispiel, das gut zeigt, wie ihr Unterschiede konstruktiv nutzt?
Ja, das gibt's. Und zwar, ja, mir fällt ein 5-jähriger Junge ein. Der einfach sehr weit war im Bereich Mathematik, konnte sämtliche Zahlen rein, war hoch interessiert an Planetenumlaufbahnen, an dem Weltraum als solches. Und das haben wir einfach genutzt. Und dann wurde dieser Junge zum kleinen Experten. Es entstand daraus ein intrinsisch motiviertes Projekt. Weltraum war das große Thema. Der Junge hat sein Fachwissen an die Gruppe weitergegeben, hat da auch unglaublich viel gelernt. Wie kann ich mein Wissen auch kindgerecht transportieren, hat dabei gelernt zu erklären. Gleichzeitig ist es so, andere Kinder, die vielleicht auf einem anderen Entwicklungsstand waren, die haben Dinge gelernt wie neue Wörter, Rakete, Mond, also das sind ja, ne? So wurde das genutzt im Alltag. Die Projektarbeit ist da, ist da uns einfach eine ganz große Hilfe, muss ich einfach so sagen. Vielleicht nochmal, also abschließend dazu, also dass ja diese individuelle Förderung bedeutet ja, wie gesagt, nicht Separation, sondern natürlich Differenzierung im gemeinsamen Kontext. Und die Kinder lernen dadurch, also es entsteht eine Kultur, in der Unterschiede einfach normal sind. Und ja, das ist uns auch ein Anliegen.
Okay.
Oder ich kann auch sagen, also mir mit eine Vision. Also es ist ja auch unser Motto, Vielfalt bereichert. Das ist uns einfach eine Herzensangelegenheit.
Schön. Begabungsförderung ist nie nur eine Frage einzelner Methoden oder Angebote. Sie entsteht im Zusammenspiel von Menschen, Haltung und Rahmenbedingungen. Wie pädagogische Fachkräfte zusammenarbeiten, wie Eltern einbezogen werden und welche strukturellen Voraussetzungen gegeben sind, beeinflusst ganz entscheidend, ob Potenziale gesehen und gefördert werden können. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die pädagogische Haltung im Team für gelingende Begabungsförderung?
Eine ganz zentrale, eine riesige, würde ich jetzt schon fast sagen. Ja. Denn Begabungsförderung beginnt im Kopf der Fachkräfte, würde ich sagen.
Ja.
Sehe ich Kinder als noch nicht fertig oder als kompetente Persönlichkeit mit eigenen Stärken, die sich entwickeln können. Und im Team braucht es Offenheit, Mut, Neugier, Kinder eben auch mal anders sein zu lassen. Da zu sagen, okay, wenn du vielleicht mehr weißt als ich, wir sind im Lernen Partner. Das ist ja eine gewisse Haltung und auch nicht jedes Verhalten von Kindern ist gleich ein Problem. Manchmal ist es einfach ein Hinweis auf eine besondere Begabung oder auf eine besondere Denkweise und da vielleicht mitzugehen und seinen eigenen Weg, sondern zu sagen, okay, wir gehen in den Dialog. Das gibt eine dialogische Haltung. Zu sagen, mal gucken, wo mich der Weg hier hinführt, auch wenn ich das eben noch nicht weiß. Und vielleicht bist du jetzt hier gerade der Experte. Dann finde ich, ist das ganz elementar und es ist auch immer wieder wichtig, mit dem Team daran zu arbeiten. Weil ich finde wirklich, Haltung ist eine der zentralen Themen in der Begabungsförderung und einfach mal die Perspektive zu wechseln, das machen wir auch ganz regelmäßig im Team, auch mit gewissen Teamübungen zu überlegen, okay, und wenn es darum geht, na, wo habe ich denn selber eigentlich Potenziale und Stärken, denn wir sind alle im Grunde genommen von habe ich jetzt gerade in der Fortbildung gelernt, von Geburt auch an, dass wir können es einfach, dass wir Defizite sehen, weil wir würden sonst nicht überleben. Ne, das, aber was wir eben lernen müssen, ist wirklich auf Potenziale zu gucken, immer wieder auf Stärken. Und was nicht bedeutet, dass wir natürlich da, wo Kinder sich entwickeln, dass wir das nicht sehen. Ja. Aber immer wieder auch zu gucken, das Kind hat die und die Potenziale, das erfordert auch Haltungsarbeit. Und das ist ganz wichtig. Also diese offene Arbeit und da eben mitzugehen. Und wenn das Kind sich jetzt gerade für einen ganz anderen Bereich interessiert, zu sagen, okay, dann baut das Kind zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, seinen Turm erst fertig, weil das Kind ist so in seinem Flow und dann ist er eben ein bisschen später.
Ja.
So, auch das impliziert ja eine offene Haltung.
Ja. Und welche Maßnahmen habt ihr in der Einrichtung, um die Haltung von Fachkräften diesbezüglich zu fördern?
Also zum einen ist es so, dass dadurch, dass wir Familienzentrum sind der Stadt Hannover, gibt es feste Fortbildungsangebote, an denen alle Fachkräfte teilnehmen müssen.
Ja, okay.
Und da geht es ja eben um eine ethische Grundhaltung. Es geht um diese offene Arbeit. Dann ist es aber auch so, es gibt hier auch ganz neu oder relativ neu die Impulskreise der Karg-Stiftung. Jeder Mitarbeitende von uns durchläuft auch diese Impulskreise. Das ist ein tolles Instrument, finde ich, um auch einfach nochmal zu gucken, okay, für eine begabungsfördernde Kita, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet Projektarbeit, das bedeutet Partizipation, das bedeutet Mitbestimmung. Wie kann ich das ermöglichen? Und da ist natürlich Fortbildung ein ganz großes Instrument. Aber auch so kleine Dinge wie Übungen in Dienstbesprechungen, Perspektivwechsel, ja, selbst auch kollegiale Beratung. Zu gucken, okay, ich muss jetzt nicht hier sofort eine Antwort haben, sondern wir haben ein großes Expertenteam und da können wir interdisziplinär zusammenarbeiten.
Welche Rolle spielt denn deiner Ansicht nach die Zusammenarbeit mit Eltern bei der frühen Begabungsförderung?
Das ist eine ganz zentrale Rolle, die die Zusammenarbeit mit den Eltern spielt, weil die Eltern sind im Grunde genommen, ich kann das auch so sagen, wirklich die ersten Experten für ihr Kind.
Ja.
Und man kann Begabungsförderung nie gesondert betrachten im pädagogischen Kontext, sondern das ist immer ein Zusammenspiel von den Eltern und von den pädagogischen Fachkräften. Ja. Und wenn man auf Augenhöhe zusammenarbeitet und vertrauensvoll zusammenarbeitet, dann kann man eigentlich eine bestmögliche Förderung für das Kind gewährleisten. Und deswegen ist es auch so wichtig, Eltern von Anfang an in die Bildungsprozesse ihrer Kinder mit einzubeziehen.
Ja.
Wir haben bei uns im Familienzentrum eine, es nennt sich gemeinsam Wachsengruppe, so ein bisschen vergleichbar mit PKIP oder Delphi, also so von 0 bis 3 ist die Gruppe und das ist ganz frei, also alle Familien einfach aus dem Stadtteil können kommen und wenn ich das so an diesem Beispiel festmache, ich sage jetzt mal so, warum wirft das Kind hier ständig den Schnuller aus dem Wagen?
Ja.
So, ne? Und die Mutter ist total genervt. Und beim dritten Mal merkt sie, dass sie auch immer wütender wird. Und da zu sagen, okay, das macht das Kind jetzt nicht einfach so, sondern das Kind lernt im Grunde genommen tatsächlich schon ein mathematisches Grundverständnis, es ist Linien, ne? Der Schnuller wird immer wieder aufgehoben.
Ja.
Es ist aber auch natürlich ein Spiel, ne? Wo es sich immer wieder rückversichert. Und das einmal auch mit den Eltern zu thematisieren und gemeinsam das Kind zu beobachten und das so von Anfang an, das ist von ganz zentraler Bedeutung. Oder ich erlebe auch in meiner Praxis, habe ich immer wieder auch Familien, die schlechte Erfahrungen gemacht haben in anderen Kindertagesstätten und dadurch im Grunde genommen auch immer mit der Frage kommen, und was hat er heute wieder angestellt?
Ja.
Also ich mache das jetzt mal so ein bisschen plakativ. Ja. Oder war jetzt irgendwas? Also wirklich unter so einer Anspannung stehen.
Ja.
Und da auch erstmal zu gucken, okay, auch die Eltern mitzunehmen in die Stärken ihrer Kinder und in die Potenziale und da zu gucken und gemeinsam zu gucken.
Ja.
Und man merkt einfach, weil das ist oftmals ja auch so ein Spiegel. Das Verhalten der Eltern ist zum Teil, also Kinder spiegeln das oder auch von den Fachkräften. Und so. Und sich dessen bewusst zu sein, das finde ich, ist von ganz zentraler Bedeutung. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig, Eltern in die Bildungsprozesse ihrer Kinder mit einzubeziehen.
Also spiegelt ihr die gewissen Stärken der Kinder auch den jeweiligen Eltern? Im regelmäßigen Abstand?
Ja.
Ja, okay.
Mirko, genau, das, genau so ist es.
Ja.
Wenn wir aber auch merken, da sind auch Eltern, die haben gewisse Ängste und Vorerfahrungen, deswegen ist es auch so wichtig, auch das Lebensumfeld der Eltern zu kennen. Und so ein bisschen, warum reagiert die Mutter jetzt vielleicht so? Oder warum reagiert die mit einer gewissen Anspannung? Und da dann einfach auch da entsprechend darauf zu reagieren, das finde ich, ist auch mit unserer Aufgabe.
Ja.
Und das auch immer wieder zu reflektieren. Was könnte die Familie vielleicht gerade noch brauchen? So. Oder man macht dann gemeinsam, ich hatte im Elterngespräch auch schon mal, dass ich gemeinsam mit der Familie, wir haben so eine Ressourcensonne gemacht. Mhm. Ganz einfach eigentlich, ne? Das Bild des Kindes ist in der Mitte und zu gucken, okay, das sind so die Stärken des Kindes, die Sonnenstrahlen, das sehen wir. Mhm. Und ne, wo sehen Sie denn zu Hause noch die Strahlen? Dann haben wir das ergänzt. Da gemeinsam zu gucken, das ist natürlich wichtig.
Ja. Und wenn Eltern mit Fragen zu Stärken, Interessen oder besonderen Begabungen ihrer Kinder zu euch kommen, beziehungsweise zu dir kommen, wie begleitet ihr diese Gespräche?
Da ist ganz wichtig, das Zuhören.
Ja.
Immer wieder auch zu gucken, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Mhm. Was mir gesagt worden ist, Dinge zu benennen. Das ist ganz, ganz wichtig, mhm. im Dialog zu bleiben mit den Eltern mhm. und ja, das auch ernst zu nehmen.
Ja.
Das finde ich ist ganz elementar. Das hatte ich jetzt gerade gestern. Ne, da hatte ich eine Beratung am Telefon. Wir haben ja auch unsere begabungspsychologische Beratungsstelle.
Ja.
Und da rufen ja auch oft verzweifelte Eltern an und da einfach auch erstmal die Sorgen und Nöte der Eltern ernst zu nehmen. Mhm. Das finde ich, das gehört sich so, sage ich jetzt mal so, ne? Das finde ich ist total wichtig.
Ja.
Und dann kann man aber, dass man dann auch gemeinsam überlegt, was könnte, dass man offene Fragen stellt mhm. im Dialog. Was könnte zum Beispiel das Bedürfnis sein, was dahinter steht, dass das Kind das jetzt so zeigt? Wäre ja. jetzt zum Beispiel so eine Frage, mhm. so eine offene Frage. Und dann schauen wir im Gespräch, ne, wie wir daraus dann das Bestmögliche für das Kind mhm. gemeinsam entwickeln können.
Und wo erlebst du im Alltag Herausforderungen oder Spannungsfelder? Etwa zwischen Förderanspruch, Zeit und strukturellen Rahmenbedingungen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, dann sind die Herausforderungen fast keine Ausnahme, sondern gehören so zu unserem Alltag
ja.
oder zur Grundausstattung, ja. sage ich jetzt mal so. Und das ist ja auch das Spannende an meinem Job, manchmal natürlich auch das Anstrengende,
ja, ja.
denn es gibt ja manchmal auch sehr hohe Ansprüche,
mhm.
da bin ich ganz ehrlich. Oder wir planen aufwendige Projekte, aufwendige Kurse und manchmal ist es dann so ein Widerspruch zu den realistischen Möglichkeiten.
Ja.
Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns begegnen.
Dann auch im Hinblick.
Bewegen, ja, genau.
Dann auch im Hinblick auf Ressourcen, die zur Verfügung stehen,
ja,
eurerseits.
Genau.
Ja,
genau. Ne, und auch im Alltag die Bedürfnisse aller Kinder gut im Blick zu behalten und sie natürlich gut entsprechend individuell zu fördern. Und mhm. das mit 2 bis 3 Fachkräften, da ja. ist das eine Kind, das interessiert sich für den Weltraum, da ist das andere Kind, das braucht Unterstützung, weil es gerade einen Konflikt lösen muss.
Mhm.
Dann müssen Elterngespräche vorbereitet werden, Portfolioarbeit. Und das sind natürlich alles Dinge, da ist dann manchmal Zeit der limitierende Faktor.
Mhm.
Das muss man so sagen.
Ja, ja.
Und da aber auch nach kreativen Möglichkeiten zu suchen. Weil das erlebe ich natürlich auch in diesem Spannungsfeld,
mhm.
dass es zugleich aber auch so ist, dass da ganz viel Potenzial und kreative Möglichkeiten sind, um dem eben auch zu begegnen.
Ja.
Und so zu den strukturellen Rahmenbedingungen vielleicht nochmal.
Mhm.
Da gibt es natürlich schon, das will ich auch nicht verhehlen. Da ist es dann jetzt so gerade in dieser Erkältungswelle im November oder so, ne, da sind wir dann manchmal auch gebeutelt mit Personalausfall, Spontanerkrankungen. Und wo dann selbst mit der allerbesten, tollsten Planung
ja.
manchmal dann auch so ein System so ein bisschen ins Wanken gerät. Und dann müssen wir einfach gucken, okay, wie können wir da gut optimistisch bleiben und nach kreativen Möglichkeiten suchen.
Mhm.
Das dann auch, weil das ist mir einfach auch wichtig, auch als Leitung,
ja.
dass ich habe ja auch ein Team, was relativ hohe Ansprüche hat. Und wenn da natürlich eine Kollegin ist, die hat eigentlich ein tolles Projekt geplant, dann gucke ich, dass ich dann eben auch die Zeit ermögliche, um dann eben nochmal eine Stunde in eine Gruppe zu gehen,
ja, ja.
damit dann eben dieses Projekt auch stattfinden kann, weil natürlich auch die Kollegin in ihre Selbstwirksamkeit kommt und dann
mhm.
natürlich auch ganz zufrieden ist
mhm.
und so zufrieden rausgeht.
Ja, gut.
So.
Und zum Abschluss, diese Frage stellen wir allen unseren Gästen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was müsste sich deiner Ansicht nach im Bildungssystem sofort ändern?
Also ich würde mir wünschen, das ist ja schön, dass man sich was wünschen kann.
Ja, ja.
Ich würde mir wünschen, dass wir früher aufhören zu vergleichen
mhm.
und dass wir mehr anfangen zu verstehen, hin zu individuellen Lernwegen.
Ja.
Mehr Vertrauen in die pädagogischen Fachkräfte, mehr Raum für Beziehung, Neugier und Entwicklung.
Mhm.
Und wenn Kinder von Anfang an eigentlich erleben, dass ihre Interessen zählen, dann finde ich, haben wir schon unglaublich viel richtig gemacht. Aber ich wünsche mir außerdem noch, dass natürlich frühe Bildung eigentlich auch die Bedeutung bekommt, die sie hat.
Ja.
Und zwar durch echte Investitionen. Die wichtigsten Bildungsjahre, das muss man einfach so sagen, die sind am Anfang und nicht am Ende. Wenn wir hier mehr in Personal, Zeit und Qualität investieren würden, dann könnten die Kinder ihre Stärken von Anfang an entfalten. Und das wäre keine Aufgabe, sondern, muss ganz ehrlich sagen, eine Investition in unser aller Zukunft.
Ja, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Kerstin, für das Gespräch und den spannenden Einblick in deinen Kita-Alltag und den damit verbindenden Umgang mit dem Thema Hochbegabung.
Sehr gerne.
Ich nehme aus dem Gespräch heute vor allem mit, dass Begabungsförderung viel früher beginnt, als wir oft denken. Und dass es dabei zunächst gar nicht um Leistung geht, sondern vor allem um Aufmerksamkeit und darum, genau hinzuschauen. Was interessiert ein Kind? Wofür begeistert es sich? Woran bleibt es aus eigenem Antrieb dran? Besonders spannend fand ich den Gedanken, dass Begabungen sich häufig gar nicht laut oder spektakulär zeigen, sondern in diesen kleinen Momenten des Alltags sichtbar werden. Im freien Spiel, in ungewöhnlichen Fragen oder dann, wenn Kinder so vertieft in etwas drin sind, dass sie alles um sich herum vergessen. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft aus dieser Folge. Jedes Kind bringt Stärken und Interessen mit und gute pädagogische Arbeit bedeutet, Räume zu schaffen, in denen Kinder diese entfalten können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge widmet sich meine Kollegin Nicole gemeinsam mit der Lehrerin Birgit Paster der Frage, wie Begabtenförderung im Schulalltag konkret gelingen kann. Gemeinsam sprechen sie über Erfahrungen aus der Praxis, über Herausforderungen im Umgang mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen und darüber, was Schule braucht, damit Potenziale wirklich erkannt und gefördert werden können. Empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@karg-stiftung.de. Bis zum nächsten Mal hier bei Karg Perspektiven.
Das war Karg Perspektiven. Bildung, Begabung, Potenziale. Der Podcast über Hochbegabung und gute Bildung. Eine Produktion von Pool Artists. Mehr zur Arbeit der Karg-Stiftung findet ihr auf karg-stiftung.de.